von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Schönen guten Abend. Kurz vorm Großereignis, Menschen gehen wieder im Anzug in Kuhställe oder in der Jeans in ehrwürdige Konzertsäle. Überall bei uns im Land, das Schleswig-Holstein Musikfestival, das schickt sich an, neue Rekorde zu brechen. Zumindest geht es ja jedes Jahr weiter bergauf und das ist sicher auch ihm zu verdanken, wenn nicht überhaupt nur ihm. Der Intendant des SHMF, Christian Kuhnt, ist mein Gast. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es tut mir leid, dass wir hier nur in so einem kleinen Intimradiostudio sind. Sie sind eigentlich ja mehr den großen Sendesaal gewohnt, oder?
Naja, wir haben 107 verschiedene Konzertorte. Wir sind also gewohnt, in ganz kleinen Kirchen zu Hause zu sein, aber auch in großen Arenen.
Ja, aber stimmt, so gesehen trifft sich ja dieses Konzept dann hier wieder, dass wir ganz intim zusammensitzen. Ja, schön, dass Sie da sind, so kurz vor Beginn des Festivals. Viel zu tun wahrscheinlich. Wie aufgeregt ist man so kurz davor?
Also es ist so, dass wir ja 2 Jahre im Voraus anfangen, eine Saison zu planen. Und dann freut man sich wirklich einfach wie ein Kind, wenn es dann endlich losgeht, wenn die Ideen umgesetzt werden, wenn die Künstler so langsam anreisen. Und es ist so ein bisschen wie, dass man jetzt endlich das Geschenk auspacken darf.
Ja. Wenn es für unseren kleinen kulturellen Abend hier, unser kleines, ja, wie würde man das nennen? Lesung ist es nicht, Gesprächsabend mit Musik, ein Programmheft gäbe, was würden Sie da reinschreiben?
Ich würde reinschreiben, dass wir bemüht sind, Brücken zu bauen zu dem Publikum und das verbindet letztendlich Radio auch mit dem Konzertveranstalter wie einem Schleswig-Holstein Musikfestival, das von Anfang an gesagt hat, wir möchten so viele Menschen wie möglich erreichen mit einer Musik, die leider viel zu lange so ein Nischendasein hatte und als Musik galt für einen kleinen Teil der Gesellschaft. Und das haben wir verändert und ich glaube, das versucht Radio auch jeden Tag.
Das ist richtig, wobei es weniger die Nischenmusik ist tatsächlich. Aber da treffen sich dann E und U, eine Trennung, die sie gar nicht so mögen, wenn wir auch noch drüber sprechen. Man merkt, sie haben das von der Pike auf gelernt, auch Programmhefte zu formulieren und Menschen zu begeistern. Es gibt eine schöne Tradition in dieser Sendung und das ist die Selbstvorstellung. Es wäre ganz toll, wenn Sie sich selber vorstellen. Und damit Sie nicht mühsam nach Worten kramen und suchen müssen, habe ich das für Sie mal in Ich-Form aufgeschrieben. Ich hoffe, Sie können sich damit identifizieren. Wenn nicht, sagen Sie gerne Bescheid. Das wäre Ihr Text.
Den soll ich jetzt vorlesen?
Jawohl, Sie dürfen.
Soll ich ganz oben mit dem Zitat anfangen?
Das macht Sinn. Wenn man ganz oben anfängt, ist immer gut.
Macht doch mal anständige Musik. Das sagt meine 15-jährige Tochter von Zeit zu Zeit gerne mal. Dabei finde ich das Programm des Schleswig-Holstein Musikfestivals ziemlich ausgewogen und ziemlich anständig. Mein Name ist Christian Kuhnt. Verzeihung, Dr. Christian Kuhnt. Ich bin 50 Jahre alt und geboren wurde ich in Mainz als jüngster von 4 Brüdern. Dort, wo ich herkomme, sagt man zwar eher Hello, aber ganz ehrlich, das Moin liegt mir mehr und Plattdeutsch lerne ich auch ganz fleißig. Man sollte es ja auch zumindest verstehen, wenn man, wie ich, Konzerte nicht nur in großen Hallen und Sälen mit perfekter Akustik holt, sondern Solisten und Orchester auch gerne mal in Reichweite von Melkmaschine und Trecker oder direkt in die Kornscheune stellt. Musik ist mein Leben, auch wenn ich nicht Musiker geworden bin. Dabei habe ich früh damit begonnen, erst an der Blockflöte, dann im Kinderchor. Für meine angestrebte Karriere als Schlagzeuger war ich schlicht nicht gut genug. Deswegen habe ich mich auf die Theorie konzentriert und so lange Musikwissenschaft studiert, bis ich mich mit dem Doktortitel schmücken durfte. Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals bin ich jetzt im 5. Jahr und das mache ich ganz ordentlich. Von Jahr zu Jahr mehr Konzerte, mehr Spielorte, mehr verkaufte Karten, mehr begeisterte Besucher. Also das ist wirklich ungewöhnlich, einen solchen Text zu lesen in einer Art, wie ich ihn selbst nicht formulieren würde, denn ich würde mich so niemals loben.
Nein?
Nein.
Ja, ich denke immer, es ist immer gut, am Anfang den Gästen auch ein bisschen Honig um den Bart zu schmieren. Ja. Jetzt ist das eine Zeit für jemanden, der, ich sag mal, einen normalen Job hat. Im Sommer, da geht man in die Ferien, da macht man eher alles zu. Hier, das ist auch die letzte Sendung vor der Sommerpause. Bei Ihnen geht's so richtig los. Wie kommt das zu Hause an? Ich meine, der Papa, der Ehemann, der muss eigentlich, kann nie mit in die Sommerferien.
Nein, also unsere Sommerferien, die finden über die Osterferien statt und daran hat sich unsere Tochter auch gewöhnt. Und sie ist 15 und das stimmt, was hier beschrieben ist, dass das, was wir machen, in weiten Teilen nicht ihre Musik ist. Sie würde sich sehr freuen, wenn wir Eminem einladen würden. Sie hat einen sehr guten Musikgeschmack. Sie hört viele sehr unterschiedliche Sachen, natürlich auch Ed Sheeran. Und Emilia, wie unsere Tochter heißt, ist auch neugieriger geworden. Also sie hat nicht ganz so viele Vorurteile der klassischen Musik, wie das vielleicht früher der Fall war. Und dementsprechend fährt sie auch oft mit.
Ja, das ist ja das Schöne, dass es ja tatsächlich dieses Festival auch solche Vorurteile abbauen kann. Und dieses Crossover nennt man das wahrscheinlich heutzutage. Ich erinnere mich an ein wunderbares Elton John Konzert zum Beispiel. Ja. Nicht das, was man in erster Linie erwartet von so einem Festival. Eminem wäre aber auch was eigentlich. Wobei Ed Sheeran würde eher passen.
Ed Sheeran würde sehr gut zu uns passen. Crossover, hatten Sie gerade gesagt, ist ein furchtbares Wort. Es tut so, als ob wir zwei verschiedene Musikstile kreuzen. Und dabei kommt meistens eigentlich nichts Vernünftiges raus. Man kann erkennen, dass in der Popularmusik eine ganze Menge Qualität steckt und die muss man nicht verweichlichen.
Hm. Also man muss nicht das Symphonieorchester dazu holen. Nein. Es reicht eben, wenn Elton John da oben steht zum Beispiel.
Genau. Und andersrum. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn Elton John im 19. Jahrhundert gelebt hätte, er ein Franz Schubert gewesen wäre.
Ja, der auch, je älter er wird, tatsächlich mehr nach 19. Jahrhundert aussieht.
Das haben Sie gesagt.
Schauen wir mal auf das Festival in diesem Jahr. Über 200 Veranstaltungen. Ist das jetzt Klassik für alle wieder, so wie Justus Franz das damals beschrieben hat, als es losging, 85, 86?
Jetzt haben Sie wieder eine Kategorie aufgemacht, Klassik für alle. Ich sage, das Festival ist ein Festival für alle und ein Festival von allen. Denn es ist nicht nur dazu geeignet, viele Menschen zu erreichen, die wenig Zugang bislang vielleicht zu einer bestimmten Art von Musik hat. Wir haben auch unglaublich viele ehrenamtliche Helfer, die dieses Festival tatsächlich erst möglich machen. Denn wir können nicht überall gleichzeitig sein und wir haben diese regionale oder lokale Kompetenz gar nicht. Und dementsprechend, ja, es ist ein Festival für alle, bei dem wir auch sagen, es ist wunderbar, den Erstkontakt über das Schleswig-Holstein Musikfestival zu Beethoven oder Mozart zu bekommen, aber gleichzeitig ist es auch eine gewaltige Bürgerinitiative.
Das ganze Land auf den Beinen dann ja tatsächlich. Also Crossover sage ich nicht mehr, ich schreibe mir das auf für den weiteren Verlauf dieses Abends. Klassik für alle sagen wir auch nicht mehr, sondern Festival für alle. Und das ist es ja in der Tat. Wie lange brauchen Sie, um so ein Festival vorzubereiten mit Ihrem Team?
Also wir sind jetzt in den Vorbereitungen für 2020. Das bedeutet, so mindestens 2 Jahre im Voraus muss man anfangen, intensiv zu planen. Und dann gibt es den Feinschliff, der findet dann im Herbst vor dem jeweiligen Festivalereignis statt. Der ist immer ein bisschen kompliziert, weil da geht es darum, die Vielzahl von Ideen dann an die richtigen Orte zu bringen. Und wir plädieren zum Beispiel für ein Hochzeitsverbot in Schleswig-Holstein von Anfang Juli bis Ende August.
Weil alle schönen Tennen und Scheunen und Spielorte ausgebucht sind.
Ja, weil am Sonnabend dann eben auch mal geheiratet wird in Schleswig-Holstein. Das führt dazu, dass wir ein Konzert in einer Kirche, die sich perfekt dafür eignen würde, nicht stattfinden lassen können, weil eine Hochzeit stattfindet. Wir gönnen das natürlich noch den Menschen hier im Norden, dass sie auch heiraten, aber es eine hochzeitsfreie Zone wäre vielleicht auch ganz hilfreich, so würden wir uns eine ganze Menge Arbeit ersparen.
Ich habe am Strand geheiratet, das war dann in Ihrem Sinne gewesen tatsächlich auch.
Strand ist okay.
Strand ist okay, das merken wir uns. Ich würde mich jetzt als, ich sag mal, ewigen Klassik-Einsteiger mal bezeichnen. Mhm. Also Klassikmuffel kann man einfach nicht sagen, das wäre auch schlimm, aber wenig Ahnung und ich freue mich auch immer über so eine bekannte Melodie. Es ist ja wahrscheinlich ähnlich wie beim Radio, man freut sich, wenn irgendwas ist, was man schon mal irgendwo gehört hat und sei es nur in der Pizza-Werbung. Also jetzt mir als ewigen Klassik-Einsteiger, was können Sie empfehlen in diesem Jahr?
Also das ist ein Festival für Klassik-Einsteiger genauso wie für Kenner. Aber ich würde vielleicht jetzt nicht sagen, dass das Konzert mit Thomas Hengelbrock und der Missa Sacra für Sie geeignet ist, wenn Sie unbedingt Melodien wiedererkennen wollen. Das ist dann sowieso, das schränkt dann sehr ein. Dann enden wir meistens beim Bolero oder bei vielleicht der italienischen Symphonie von Felix Mendelssohn. Aber
wie geht die?
Das ist Rigoletto und die italienische Symphonie kennen Sie auch, wenn Sie sie hören, aber ich werde sie nicht singen, weil dann würden Sie sie nicht erkennen. Aber Wir haben bei diesem Konzert von Thomas Hengelbrock in der zweiten Hälfte die unvollendete Symphonie von Franz Schubert. Die würde ich jedem empfehlen, ja, der noch nicht so sehr viel Zugang hat. Es gibt so ein paar Schlüsselwerke und dazu gehört eben diese Schubert-Symphonie.
Ja, da musste ich lernen, weiß ich noch, bei Herrn Wurt damals im Musikunterricht, die Unvollendete, haben wir mehrfach gehört. Fand ich schön.
Ich bin ganz glücklich, dass Sie sagen, Sie hatten damals Musikunterricht, ja, und Sie können sich auch noch was erinnern. Leider, die Kinder heute haben ja oft gar keinen Musikunterricht mehr und wenn, beschäftigen sie sich mit allem Möglichen, aber nicht mit dem, was man in der Schule eigentlich vermitteln sollte.
Ist nicht mehr so, ne? Ich habe das auch, wenn ich bei meinen Kindern, wenn die erzählen aus dem Musikunterricht, dann heißt es viel Theorie, also natürlich Noten, alles richtig wichtig, aber ich weiß, uns wurden Symphonien vorgespielt, ja, und es wurde gesungen sehr viel, also Ode an die Freude, so natürlich die einfachen Sachen, aber das war sehr wichtig. Ja.
Also ich hatte schon einen nicht so guten Musikunterricht und ich glaube, an vielen Schulen mangelt es an Lehrern. Das ist ein Problem und ich glaube tatsächlich, Sie haben das angesprochen, das Musizieren ist das Allerwichtigste. Also selbst zu singen, Schulchöre erlebe ich zum Beispiel kaum noch und Schulorchester sind etwas ganz Wichtiges, denn über Musik zu reden ist die eine Sache, aber Musik zu machen ist dann doch noch ein bisschen schöner und wertvoller.
Wir haben ja schon über so viele verschiedene Spielstätten auch dieses Festivals gesprochen. Kann man sich eigentlich bewerben? So von wegen, machen Sie mal bitte was bei uns?
Man kann sich bewerben. Ich sage aber jetzt den lieben Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen im Lande, wenn Sie eine wunderschöne Backsteinkirche in Ihrem Ort haben, dann rufen Sie mich nicht an. Davon gibt es wirklich viele, viele in Schleswig-Holstein, aber die meisten haben wir schon eingebunden.
Das heißt, Sie kriegen tatsächlich diese Anrufe,
ja,
auch.
Ganz, ganz häufig.
Ich habe ja eine schöne Kirche und kommen Sie, ja, doch mal her, wir brauchen ein bisschen Werbung, ja, hier auch. Ja.
Aber ich reise auch wirklich, ja, viel durchs Land und jetzt habe ich einen Ort entdeckt, den wir nächstes Jahr auch bespielen, der ist für mich ein Traum. Ja? Das ist eine alte Gastwirtschaft mit Festsaal und der Festsaal ist im Originalzustand von vor 60, 70 Jahren und das sind die Dinge, die unglaublich viel Spaß machen. Ja,
also es muss was Originales sein.
Es sollte originell sein.
Ja, originell.
Oder eben mit einer guten Geschichte verbunden, okay, sein.
Also wenn ich jetzt sage, der Dorfkrug in Stoldebühl zum Beispiel hat einen schönen Saal und Thea Lehfeld macht fantastische Bratkartoffeln, ja, reicht das erstmal noch nicht?
Doch, das klingt schon nach Bratkartoffeln. Also Bratkartoffeln, ja, klingen immer gut und damit locken Sie schon mal den Intendanten in diese Richtung.
Stoldebühl, Nähe von Kabel. Wirklich sehr, gut, sehr empfehlenswert. Ja? Gibt es auch eine schöne Backsteinkirche in Rabenkirchen, auch nicht weit davon nur, aber da haben Sie ja genug. Wir haben schon über unseren Musikunterricht gesprochen. Also bei mir war es Herr Wurt damals mit wallenden, weißen Haaren und mit Lederslippern, der uns ja so viel singen ließ im Unterricht. Wer war es bei Ihnen?
Also mein Musikunterricht fand statt ohne, glaube ich, auch nur die geringste Erwähnung von klassischer Musik. Das war die 70er Jahre, 70er, 80er Jahre, sehr stark geprägt durch Popularmusik. Wir haben Spliff damals analysiert. Oh, das war Carbonara. So eine Deutsch, ja, ja, genau, das haben wir. Und wir haben uns sicher auch mit den Beatles beschäftigt, aber klassische Musik, wie gesagt, kam nicht vor.
Okay, das war der progressive Lehrer dann.
Damals. Das war eher der, ja, ja, der progressive, okay, Lehrer,
ja, ja. Ja, aber lustig, oder? Und sonst als Ihnen wird der Musikwissenschaftler mit dem Musik für alle Festival. Und ich wurde versucht heranzuführen und was ist? Ich spiele hier Rod Stewart.
Also ich habe ein ganz großes Glück mit meinen Eltern gehabt, beide sehr musikalisch und wir sind mit Musik groß geworden. Die waren ein bisschen eingeschränkt, weil für meinen Vater, ich sage das immer etwas überspitzt, aber letztendlich trifft es auch zu, begann die Musikgeschichte mit der Musik von Johann Sebastian Bach und sie endete mit der Musik von Johann Sebastian Bach. Es war also ein wenig eingeschränkt, ja, aber nicht das Schlechteste.
Ja, eben auch ein großes Werk.
Ja, ja. Und das hat uns geprägt. Wir haben auch alle musizieren dürfen, manchmal auch musizieren müssen. Also so wahnsinnig gerne im Blockflötenkreis habe ich nicht gesessen und auch der Kirchenchor war nicht der Ort, wo ich, sagen wir mal, Gleichaltrige gefunden hätte, mit dem man danach vielleicht noch um die Ecken zieht. Aber ich habe Musik immer als einen ganz wesentlichen Teil meines Lebens empfunden. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn ich heute junge Menschen frage, wer ist eigentlich dein Lieblingssänger oder was ist deine Lieblingsband? Und ich höre dann, weiß nicht. Ich höre so alles. Ja. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich kann sagen, Musik hat auch mein Leben verändert und maßgeblich geprägt und tut es auch heute noch und erreicht bei mir eine emotionale Ebene, die sonst relativ selten auch aktiviert wird.
Also Blockflöte, Sie wollen doch nicht Blockflöte spielen. Die Kollegen hatten die unglaublich tolle Idee, dass ich Ihnen die Blockflöte gebe und Sie spielen mal was vor.
Ja.
Würden Sie machen?
Ja, mal gucken, was ich da noch rauskriege.
Also, ich habe es nie gelernt. Ich hatte Bontempi-Zahlenorgel mit Gebläse früher.
Stark.
Ja, oder?
Fantastisch. Mit diesen farbigen Tastaturen.
Nee, sie war nicht farbig. Man musste einfach sich nach Zahlen orientieren.
Nach Zahlen, okay.
Und sie hatte ein Gebläse, das ging etwa, also auch in der Lautstärke. Mhm. Und wenn ich dann unterm Weihnachtsbaum alle Jahre wieder gespielt habe, hörte man nur Gebläse.
Ja.
Aber es war trotzdem ganz
wunderbar. Und haben Sie gerne geübt?
Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mir auch am Klavier dann ohne Zahlen, aber immer nur mit einem Finger Musiken beigebracht. Mhm. Oder an die Freude kann ich. Die deutsche Nationalhymne, weil die haben wir im Musikunterricht gelernt. Das hat jetzt kein ausgeprägter Nationalismus.
Das ist ja auch Josef Haydn, also das ist ja nicht so schlimm.
Eben. Hm? Und die Dallas-Titelmusik.
Oh, super. Also, aber Sie haben jetzt nicht zufällig Ihre Orgel hier im Büro.
Gebläseorgel nicht, aber ich habe eine Blockflöte. Wenn Sie lieber nach Noten spielen wollen, hier wären auch Noten.
Ah, nee, das kriege ich nicht mehr hin. Das hätten Sie mir vorher zuschicken müssen, dann hätte ich jetzt 4 Wochen lang.
Sie haben doch gar keine Zeit für sowas.
Ja,
also. Es handelt sich um das NDR1-Welle Nord-Signier.
Nee. Oh, das klang aber auch nicht schlecht. Das war jetzt nicht das, was hier steht.
Das war nicht das, was hier steht. Ja. Im Original aber, heißt es.
Ja. Ich wollte aber gerne ein bisschen frei darüber improvisieren.
Ja, ja, das zeichnet ja auch das Festival aus, dass auch viel Experimentalmusik dabei ist, oder?
Das ist übrigens eine Kunststoffblockflöte, auf der ich spielen musste. Das geht ja gar nicht.
Der Kenner spielt auf Holz.
Ich würde mal sagen, ja. Liebe Kinder, wenn ihr an euren Radiogeräten sitzt, bitte werft eure Plastikblockflöten in die Recyclingtonne und wünscht euch zu Weihnachten eine Holzblockflöte.
Ja, die EU will ja auch Plastik aus gutem Grund verbieten. Wir fangen mit den Blockflöten an, würde ich
sagen.
Richtig. Ja. Aber Herr Kuhnt, das Gefühl, zum ersten Mal Bestimmer zu sein, was Musik betrifft, das hatten Sie bei Peter Alexander, oder?
Sie sprechen auf meine erste Single an, die ich gehört habe. Das war, wenn ich das recht erinnere, gar nicht Peter Alexander, sondern der Starlitz Chor.
Ah.
Ich glaube, die Geschichte wollen wir jetzt herausgraben, oder?
Wie ich sie einfach so antippe und dann kommt eine Geschichte raus. Ne? Das ist das Schöne auch in solchen Sendungen. Mir liegt aber die Information vor, es sei die Elisabeth-Serenade von Peter Alexander gewesen.
Es ist vollkommen richtig, dass es die Elisabeth-Serenade ist und es gibt diese in verschiedenen Interpretationen und eine davon ist eine herausragende durch Peter Alexander. Aber die Aufnahme, die mich geprägt hat, die war eine Aufnahme des leider vollkommen vergessenen Starlet-Chors und dem Jos-Kleber-Orchester. Man hört also schon an den Namen, das war ganz große Kunst, ich würde sagen der frühen oder mittleren 60er Jahre. Und es handelt sich dabei um eine unglaublich bekannte Melodie. Da, di, di, da, di, da, da.
Ja.
Ich bin da nicht so textsicher, aber es ist ursprünglich ein Instrumentalstück von Ronald Binch, einem englischen Komponisten der leichten Musik. Und ich bin durch Zufall an dieses Stück herangekommen. Ich glaube, wir müssen das langsam erklären und den Hörern, sonst bekommen sie vielleicht einen falschen Eindruck von meinem Musikgeschmack.
Das wollen wir nicht.
In den frühen 70er Jahren trennten sich viele Menschen, ältere Menschen, von ihren alten Musiktruhen oder Musikschränken, wie man sie nannte. Und ich kam auf die Art und Weise zu einer solchen wunderbaren Musiktruhe, stand in meinem Kinderzimmer und ich war da vielleicht 6 oder 7 Jahre alt, wunderschön und eher ein Möbelstück als eine Musikanlage. Und in diesem Schrank war eine Single mit eben dieser Elisabeth-Serenade. Und das ist manchmal so, wie wenn man etwas in einen Baum ritzt, dann bleibt es für immer da. Und diese Melodie, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich die Single 100-mal gehört, vielleicht sogar häufiger. Und diese Melodie hat sich bis heute in mein Hirn gebrannt. Meine große Sympathie und Liebe zu Balladen hat vielleicht ihre Wurzeln in diesem Stück.
Ja. Wie schön Sie das erzählen. Aber das ist ja wirklich so, da merkt man ja, was Musik mit einem macht und wie man das tatsächlich sie ein über ein ganzes Leben begleiten kann. Heute würde man vielleicht sagen, das ist jetzt nicht so das, aber das prägt einen.
Das prägt und es ist auch gut gemachte Musik. Ja. Es ist natürlich Schlager, aber von einer hohen Qualität.
Ein Song, den Sie sich auch ausgesucht haben, auch das für dieses Programm eher was Ungewöhnliches, für Sie wahrscheinlich schon ganz weit oben auf der Popularschiene, Song of Ruth, Kurt Weill ist das. Warum der?
Weil ich von Ihrer Redaktion gebeten wurde, Stücke auszuwählen, die mein Leben verändert haben. Und ich habe 1994 ein Jahr in New York verbracht, ich bekam ein Forschungsstipendium, um an meiner Doktorarbeit zu arbeiten und beschäftigte mich in dieser Doktorarbeit unter anderem mit einem vollkommen vergessenen Stück von Kurt Weill, The Eternal Road. Und diese Zeit in New York war für mich unglaublich prägend und ist verbunden mit diesem Lied aus dem Stück The Eternal Road. Auf Deutsch hieß es Der Weg der Verheißung. Und an diesem Stück haben immerhin Komponisten wie Kurt Weill, aber auch der Literat Franz Werfel und der Regisseur Max Reinhardt gearbeitet. Also eigentlich die besten Künstler der damaligen Zeit. Es ist aber vollkommen in Vergessenheit geraten und war 1937 bei der Uraufführung auch ein finanzielles Desaster. Aber wie gesagt, diese 12 Monate New York haben mich maßgeblich verändert.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord.
Heute Abend geht's auch um Konzerte im Rinderstall. Man sagt ja, Kühe geben bei klassischer Musik besser Milch. Christian Kuhnt ist mein Gast, Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Haben Sie das mit der Milch auch schon feststellen können? Also gibt's sowas wie Feedback aus der Landwirtschaft?
Ich muss Sie jetzt vielleicht enttäuschen, dass wenn wir in einem Rinderstall oder in Altenhof heißt es Kuhhaus gastieren, sind die Kühe nicht mehr anwesend, sondern es sind eben Orte, an denen früher entweder Pferde oder Kühe dann wohnten und sich wohlfühlten, und heute sind es Konzertsäle. Die Landwirtschaft hat sich ja sehr stark verändert, und die Idee in den 80er Jahren war, was machen wir eigentlich mit diesen grandiosen Gebäuden, die ja auch wie in Hasselburg beispielsweise gigantisch groß sind. Die redgedeckte Scheune ist, glaube ich, die größte ihrer Art in Hasselburg. Und was machen wir damit? Da hatte das Festival, glaube ich, auch eine ganz starke Kraft, um diese Orte vor dem Verfall zu bewahren. Und ich bin fast sicher, dass einige der Scheunen und Reithallen heute nicht mehr existieren würden, hätte das Festival diese Umwidmung nicht angeregt. Und teilweise, wie beispielsweise die Reithalle in Wothersen, hat man auch Kammermusiksaalqualität, was die Akustik betrifft.
Okay, also vergessen wir die Elfi. Guter Sound geht auch im Stall. Und das Schleswig-Holstein Musikfestival geht wieder los. Und der Chef von Sianze, der Intendant Christian Kuhnt, ist mein Gast heute Abend. Sie sind ja eigentlich schon sehr lange dort, jetzt im 5. Jahr Intendant. Aber Anfang der 1990er Jahre waren Sie tatsächlich Programmheftkorrektor und Schreiber, kann man das so sagen?
Ja.
Ja. Und haben da was gemacht?
Also es war so, dass ich noch an meiner Doktorarbeit geschrieben habe und Geld brauchte, und das Festival brauchte von Frühjahr bis Spätsommer Unterstützung, Menschen, die ein bisschen etwas von klassischer Musik verstanden und die Programmhefte redigieren. Ja. Das heißt, wir haben sie gar nicht so sehr selbst geschrieben, sondern Texte in Auftrag gegeben. Und man muss sich das vorstellen, damals wurde noch wahnsinnig viel mit der Schreibmaschine geschrieben. Also mussten wir das dann zum Setzer bringen und Bilder auswählen, natürlich Korrektur lesen. Und es war eine große Freude mit meinem lieben Kollegen Frank Siebert, der auch heute noch beim Festival ist, denn wir haben unseren Job gerne gemacht, und mit sehr viel Wein haben wir nach Inspiration auch gesucht und die auch gefunden.
Ja, schöer Job, ja, ne? Wenn man das war, den angehenden Doktor der Musikwissenschaft.
Das war für mich wunderbar, denn ich spürte dann auch diesen Geist des Festivals, der von Begeisterung geprägt ist, auch eben des Teams, und das ist bis heute so.
Wie haben Sie Justus Franz damals erlebt?
Ich kannte ihn nur vom Namen nach, und er war der Gründer des Festivals und ehemaliger Intendant. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann mal nach Neumünster in die Holstenhalle fuhr für ein Konzert von Justus Franz. Ich hatte da Abendspielleitung, wie wir das nennen. und kam in die Garderobe und merkte gleich, da sitzt ein ganz besonderer Mensch mit einer unglaublichen Ausstrahlung. Und er war das Medium in diesem Raum. Es hat mich sehr beeindruckt, auch ein bisschen beängstigt, solche Menschen mit so einer starken Ausstrahlung. Und ich kann sagen, heute sind wir eng freundschaftlich verbunden. Ich beziehe mich in vielem, was Justus Franz damals entwickelt hat, auf ihn und auf diese Pionierzeit.
Also ganz bewusst auch.
Ganz bewusst.
Zwischendurch hatte man manchmal den Eindruck, dass man sagt, so, das ist jetzt extra ein bisschen anders auch.
Ja.
Wir wollen uns da auch distanzieren.
Also wir sind natürlich etabliert und wir gehen eigene Wege. Aber das, was Justus Franz Mitte der 80er Jahre geprägt hat, war ja bahnbrechend. Es gab ein solches Festival nicht. Das ist eine Meisterleistung damals gewesen, die auch heute noch eine Würdigung verdient.
Hm. Ja, und dann sitzt da jetzt der ehemalige Programmheft.
Ja.
Korrektor.
Ich war dann
das
ja auch ja noch auch mal weg, 6 Jahre lang.
Ja, ja, natürlich, ich will ja nicht sagen, dass Sie da blieben.
Ja.
Das
nein,
war wahrscheinlich
war,
auch wichtig, oder?
Das war ganz wichtig,
ja,
auch nochmal eine neue Perspektive,
ja,
zu entwickeln. Und ich glaube, in meinem ersten Interview, nachdem bekannt wurde, dass ich zum Schleswig-Holstein Musikfestival gehe, sagte ich, ich kehre zu meiner Liebe zurück. Und das führte nicht zur Eifersucht meiner Frau, sondern das war auch genau so gemeint, das Schleswig-Holstein Musikfestival ist für mich ein herausragender Ort und ich wüsste gar nicht, wo ich meine Talente besser einbringen kann als bei diesem grandiosen Festival.
Und damals weinselig Texte korrigiert. Mendelssohn schreibt mal mit 2 S in Mitte oder so. Das waren wahrscheinlich die Sätze damals. Also haben Sie erzählt, Justus Franz Aura und so.
Ja.
Und da ging man dann, als hat man ihn mal sehen dürfen. Mhm. Das wird jetzt wahrscheinlich anders sein, so wie ich Sie erlebe. Also jeder im Team wird Sie kennen und nicht Angst vor Ihnen haben? Oder haben
Nein.
Sie auch eine Aura und sagen, da bist der Kunde. Bis ich mal beim Kunde bin, das dauert schon ein Weilchen. Da muss ich schon mal ein paar Programmhefte nochmal extra korrigiert haben.
Also ich bin ein ganz anderer Typ als Justus Franz. Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel und das ist auch gut so. Aber mit Justus Franz saßen wir gerade vor 4 Wochen in seinem Garten zusammen und das ist herrlich, weil es auch gar nicht nur um alte Zeiten geht. Und wir machen ja am 25. August in der Sparkassenarena ein gemeinsames großes Projekt anlässlich des 100. Geburtstages von Leonard Bernstein, der dieses Festival mitbegründet hat als internationaler Stardirigent und Komponist. Und darauf freuen wir uns sehr. Und dort wird Beethovens 9. Sinfonie zu erleben sein. Das ist ein Ereignis, das aber auch viel Vorbereitung verlangt.
Und die einen sagen ja, musikalischer Flächenbrand sei dieses Schleswig-Holstein Musikfestival. Andere nennen es despektierlich das Bauernfestival. Das hören Sie sicher nicht so gerne, oder?
Ich habe überhaupt nichts gegen Bauern. Und ich glaube, Bauern haben auch keine Schwierigkeiten mit diesem Begriff. Man kann sie auch Landwirte nennen. Aber wenn sie in Wörden im Tomatengewächshaus sind und ein Konzert erleben, dann erkennen sie auch, dass Landwirtschaft sich selbstverständlich verändert hat.
Ja.
Und für mich ist das ein magischer Ort. Wir haben 107
Wörden
verschiedene.
Ist sehr schön.
Wörden ist sehr schön.
Wörden
und diese
sehr
Top-
schön.
Und ich sage
einen blöden Kreisel vorne. Da steht auch immer ein Blitzer, der Wördener Kreisel. Aber ein Tomatengewächshaus. Was gibt es dann da zu sehen?
Dort gibt es einmal unterschiedliche Tomaten, hat auch Paprika.
Ja, ich meinte jetzt musikalisch.
Wir haben da sehr unterschiedliche Programme in den letzten Jahren gemacht. Und wir merken, das Publikum kommt, sagen wir mal, gar nicht in erster Linie, weil wir da ein herausragendes Ensemble präsentieren, das tun wir sowieso, sondern weil sie diesen Ort so sehr lieben, mit Blick auf die Tomaten dann Musik zu erleben. Und dieses Konzert ist, egal was wir dort machen, immer eins, das am frühesten ausverkauft ist, weil es ein so spektakulärer Ort ist. Wie gesagt, insgesamt 107 Orte von Kirchen, Reithallen über Scheunen, dann aber auch hin
Jetzt fängt er wieder an aufzuzählen. Jetzt fängt er wieder an aufzuzählen, der Intendant. Aber wir haben so ein paar Sachen, habe ich mir jetzt schon rausgepickt. Aber da gibt es eben keine Karten mehr. Wörden mit Tomate und Paprika. Wenn ich Ihnen, das quillt ja nur so aus Ihnen raus, wenn ich Ihnen jetzt aus Ihrer Intendantenzeit so ein paar Interpreten sage, wüssten Sie sofort, wo die gespielt haben und in welchem Jahr das war? Wollen wir es mal ausprobieren? Spaß ist, habe ich mal. Muss das nicht wissen.
Ja, ja.
Ina Müller und Band zum Beispiel.
Auf Sylt.
Ja, richtig.
2014.
Im Mineralwasser.
Ja,
Werk, ne? Richtig. 2014. An Sophie Mutter.
2016 in den Holzenhallen in Neumünster.
Ja, 15 glaube ich.
Ah.
Ja, man kann durcheinander kommen. Holzenhallen, Neumünster, eine schreckliche Location doch eigentlich auch, oder?
Oh Gott, ich muss jetzt gleich das Studio verlassen, weil der Moderator Unsinn erzählt. Nein, ist eine großartige Location und jetzt klimatisiert und man kann sie abdunkeln. Ich nenne die Holstenhallen gerne die Royal Albert Hall des Nordens.
Ehrlich, ja?
Ich habe mit diesem Raum überhaupt keine Schwierigkeiten.
Ich will den auch nichts Böses.
Doch, Sie haben aber schon gesagt, er ist ein schrecklicher Ort oder weil, ähnliches.
Nein, ich hätte jetzt mir nicht, ich war noch nie da zu einem Konzert tatsächlich. Ja. Also ich darf den Landfrauentag dort immer moderieren. Ja. 1500 Landfrauen. Es hat ein bisschen was wie Zentralkomitee, weil da sitzen, das ist eine riesen Halle und da sitzen sie alle so vor allem. Dann ist eine Pferdeveranstaltung dort. Mhm. Es ist die großartige Veranstaltung Neumünster wedelt, die Rassehunde Ausstellung. Und dann, wenn man das kennt, dann kann man sich nicht vorstellen, dass da gute Musik auch erlebbar ist. Aber wenn Sie sagen, dass die Royal Albert Hall, dann nehme ich jetzt alles zurück.
Ja, bitte. Und wir
ich nehme alles zurück. Wir können auch noch über das Kieler Schloss lästern.
Da bin ich eher dabei.
Ja. Ist das nicht traurig? Ich meine, wir wissen um die Historie, und, aber es ist doch nicht schön, oder?
Ich habe
direkt nebenan.
Ja, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass man eine Halle, die, ja, vielleicht fatalerweise Schloss genannt wird, aber kein Schloss ist, so verkommen lässt. Es ist ein guter Veranstaltungsort. Es ist auch definitiv nicht nur eine Konzerthalle, sondern es ist eine Halle mit der Funktion einer Stadthalle, eines Konzertsaales.
Alles also, darf, Ohnsorg-Theater, Comedians und Klassik.
Sie hat eine super Intimität, wird von Künstlern geschätzt, aber wenn man über 50 Jahre eine solche Immobilie nicht pflegt, sondern einfach nur schaut, wie langsam die Toiletten verwahrlosen, dann macht es dort keinen Spaß mehr zu veranstalten. Das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Und ich verstehe auch nicht, dass so etwas in einer Landeshauptstadt wie Kiel möglich ist. Und es muss dringend was geschehen. Und ich hoffe jeden Tag, dass ich einen Anruf bekomme und dann heißt es, der Knoten ist geplatzt und wir sanieren das Ding
jetzt. Kämpfer hier. Kämpfer hier, Herr Kundt. Ich wollte immer sagen, nächstes Jahr ist alles fertig.
Genau. Bringen Sie Ihren Blaumann mit. Wir legen los.
Genau. Wir machen erstmal Wellblech. Ja. Übergangsweise am Ostseekai. Da, wo wir sonst die Gepäckabfertigung machen für die Kreuzfahrer. Ja, ist schade. Und wer noch nie da war, es geht um die Halle daneben. Das Schloss selber wissen wir natürlich aus historischen Gründen, warum das nicht mehr steht und warum das damals auch nicht sofort wieder aufgebaut wurde. Aber es ist immer lustig, wenn die Kreuzfahrttouristen hier vorbeikommen. Es gibt zweimal im Jahr einen Kreuzfahrer mit amerikanischen Touristen. Und die kommen dann gerne hier lang und dann steht man draußen mal vorm Sender und raucht eine Zigarette, was man auch nicht soll. Und wir freuen uns immer, wenn dann die Frage kommt, sorry, where is the castle? Und dann sagen wir, you are just standing in front of it. Welcome in Kiel. Ja. Dieses Festival hat ja schon immer große Namen ins Land geholt, aus allen Bereichen, auch aus denen, die erstmal nichts mit Klassik zu tun haben. Roger Cicero zum Beispiel, 2015, Sie werden sich sofort erinnern, wo der aufgetreten ist.
Der hat in Niendorf in der Everswerft gespielt und er hat wahrscheinlich in Altenhof im Kuhhaus gespielt.
Auch da, ja, zwei Konzerte.
Und es ist so unglaublich traurig, dass dieser grandiose Musiker so früh und vollkommen unerwartet gestorben ist.
Ein Jahr, nicht mal ein Jahr später dann.
Ja, es waren mit seinen letzten Konzerte.
Ja. Sie haben ihn dann auch kennengelernt?
Ja, und er hat sich sehr, sehr wohl gefühlt. Das ist, erleben wir immer wieder, dass Musiker, die aus einem anderen Genre kommen, das als Privileg und auch eine Aufwertung empfinden, wenn sie in diesem klassischen Kontext dann auftreten. Das haben wir, das Gleiche haben wir erlebt im letzten Jahr mit Roger Hodgson, dem Supertramp-Sänger, der in Neumünster in den wunderschönen Holstenhallen aufgetreten
ist. Der Royal Albert Hall, Schleswig-Holstein, sagen wir es nochmal.
Der erstmal sagte, ich bin so unglaublich aufgeregt, denn ich habe noch nie in einem Festival gespielt, das vor allem klassische Musik präsentiert, und bitte seien Sie nicht enttäuscht. Und der Saal hat natürlich getobt und es war ein herausragendes Konzert.
Toll, toll. Wir haben schon so viele Namen besprochen und es waren so wenig Namen für, wie sagten Sie vorhin, the happy few, nennt man das? Mhm. Die glücklichen wenigen, die quasi also wirklich sich mit klassischer Musik auskennen, die genau wissen, dass man nicht applaudiert zwischen den Sätzen zum Beispiel. Darf man wirklich nicht, oder? Nur nochmal für uns.
Doch, darf man. Darf man. Und für mich ist das immer, sagen wir mal, ein Zeichen dafür, dass wir wieder neues Publikum gewonnen haben, wenn man an der vermeintlich falschen Stelle klatscht. Und wenn wir heute unser Publikum erleben, über die 32 Jahre haben, glaube ich, alle gelernt, auch mal ins Programmheft zu schauen und zu wissen, man muss jetzt nicht nach jedem Lied bei einem Liederabend klatschen und man muss auch nicht zwischen Sätzen klatschen. Aber wenn es mal passiert, ist es nicht so schlimm.
Das war ja auch ein Umdenken für eben dieses klassische Bildungsbürgertum, das ja auch mit so einem gewissen Dünkel möglicherweise ja am Anfang oder ganz sicher sogar reagiert hat, oder?
Nicht beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Ja. Da hat sich das Publikum von Anfang an sehr gut gemischt. Aber ich höre, in der Elbphilharmonie gibt es teilweise fast schon Saalschlachten, weil die einen sagen, jetzt seid doch mal ruhig und die anderen wissen gar nicht, was sie falsch machen.
Ja, man muss ja auch immer Hustenbonbons dabei haben, Taschentücher, muss ja auch husten, darf man zwischen den Sätzen, ist aber erlaubt oder auch nicht so
das
gerne.
Husten,
ne?
Das Husten ist eher so ein Phänomen. Wir fragen uns immer, warum verleitet ein langsamer oder ruhiger Satz die Menschen im Konzertsaal zu husten.
Es ist die Panik, weil man weiß, man darf es nicht, oder? Ja. Rein psychologisch gesehen.
Ja, ich weiß nicht, ob es mittlerweile Studien gibt, aber wir stellen fest, dass in einer Scheune und in einem Kuhstall, wo man vielleicht entspannter sitzt, weniger gehustet wird als im klassischen Konzertsaal.
Ja, es sind ja so viele Sketche auch gemacht worden, oder? Das ist ja nicht umsonst. Also Loriot hier mit, wie war das, Salamo Bratfett, genau. Hat das im Preisausschreiben gewonnen.
Ich weiß nur die wunderbare Situation, wo er in der Reihe sitzt und seine Tüte raschelt ja so unglaublich und er ist ja sehr großzügig mit seinen Bonbons.
Genau.
Aber auch Bonbons, wir verteilen Ricola Hustenbonbons, es nutzt nicht wirklich was, Sie hatten es schon gesagt, es ist eher ein psychologisches Problem.
Ja. Omoni Lasa Brat Brat Fett Fett stand da, sowas glaube ich. Und es musste heißen, Brat fettlos mit Salamo ohne. So, viele, viele schöne Spielorte. Man muss auch sagen, so ein Festival wie das könnte gar nicht woanders stattfinden, oder? Das hat, glaube ich, Rolf Beck gesagt, ihr Vorgänger im Intendantenamt. Das ist einfach so.
Das ist so und wir können eben auch ganz selbstverständlich behaupten, aus der Sicht des Schleswig-Holstein Musikfestivals gehört Hamburg zu Schleswig-Holstein.
Ja, unsere sympathische Vorstadt, sage ich immer. Stimmt da ja. Das dürfen Sie gerne verwenden.
Und wir haben Lüneburg integriert. Das ist ja nun auch nicht ganz Schleswig-Holstein. Ja. Wir sind im südlichen
Rote
Dänemark.
Rote Rosenstadt für alle, die noch nie da waren.
Ja. Und wir sind wirklich gesegnet von einer traumhaften Landschaft. Und das Gute ist, es gibt ja hier oben auch kein schlechtes Wetter. Wenn die Sonne scheint, geht man gerne zum Schleswig-Holstein Musikfestival. Und wenn sie nicht scheint, hat man einen guten Grund, zum Schleswig-Holstein Musikfestival zu gehen.
Und es gibt ein anderes großes Ereignis, das ist in gewisser Weise ja für Sie auch eine Konkurrenzveranstaltung. Das ist Wacken.
Das ist keine Konkurrenz. Es ist parallel zum Schleswig-Holstein Musikfestival im August. Und da kann ich einfach nicht zwei Tage im Schlamm mich suhlen.
Ja. Sondern Sie könnten ja sagen, das wird auch Spielstätte irgendwie so am Tag vorm Festival.
Also Wacken braucht uns nicht. Und es ist aber definitiv keine Konkurrenz, sondern es ist eine große Bereicherung des musikalischen Angebots. Und wir entwickeln uns als Schleswig-Holstein doch zu einem Festivalland. Wir haben Folk-Baltica, wir haben die Jazz-Baltica, wir haben Wacken, wir haben die Eutiner Festspiele, wir haben die Karl-May-Spiele, das Schleswig-Holstein Musikfestival. Will ich natürlich nicht unerwähnt erlassen. So dass doch eine ganze Menge Festivals hier auch sich etabliert haben und das ist gut.
Passiert viel.
Die stehen nicht in Konkurrenz zueinander.
Ja. Bad Segeberg haben sie aber noch nie oder doch schon ein Konzert gemacht, am Kalkberg.
Ah, wir versuchen es immer, aber es ist natürlich so schwierig, weil da reitet dann Winnetou, während wir unsere Konzerte machen würden. Aber da sind wir auch im Gespräch. Ich bin auf jeden Fall jedes Jahr einmal in Segeberg, um mir diese grandiosen Aufführungen anzuschauen.
Wenn der Schwerpunkt wieder ist Musik aus der neuen Welt, dann wäre das wahrscheinlich auf jeden Fall Spielort. Klarinette kommt nach Blockflöte eigentlich auch, oder? Das war ja Ihr Einstiegsinstrument. Ist da? Ich hatte übrigens auch da waren die bunten Tasten drauf als Kind.
Auf der Klarinette?
Ja.
Ich habe nie Klarinette gelernt. Bei mir endete die Musikerkarriere mit dem Schlagzeug, das heute übrigens bei mir im Büro steht.
Es gibt immer noch
mein altes Schlagzeug, das ich mit 15 gekauft habe von meinem selbstverdienten Geld.
Ja.
Das gibt es noch.
Setzen Sie sich manchmal ran?
Ja, und ich muss feststellen, ich habe viele Jahre gar nicht dran gesessen und es funktioniert manches noch. Aber schon auch eher klassisch geprägt. Das heißt, ich hau da nicht wild drauf los, sondern es gibt Rudiments, das sind klassische Übungen, die dann auch die Koordination
stärken. Also man nicht die kleine Nachtmusik trommeln, das geht eben nicht.
Und viele Ihrer Hörer werden 50 Ways to Leave Your Lover von Paul Simon kennen. Ein geniales Schlagzeug-Intro und an dem beiße ich mir seit Jahren die Zähne aus, aber es macht sehr viel Spaß. Ja. Zu hoffen, dass man es irgendwann kann.
Ja, und dann ist leider auch schon zu Ende unsere kleine Schnellfragerunde. Ich stelle Ihnen einfach eine Frage, Sie antworten spontan darauf. Ihre 120 Sekunden. Los geht's. Kino oder Konzert einfach?
Beides.
Beides. Mozart oder Mendelssohn?
Gemeine Frage. Ich kann dann nur, wenn es um die einsame Insel ginge, nur Mozart sagen. Aber ich will Mendelssohn nicht in den Schatten stellen.
Anzug oder Jeans?
Ich habe keine Jeans.
Mein schönstes SHMF-Erlebnis war?
Der Start der Arbeit im Oktober 2013 für das Festival und hält bis heute an.
Im Konzert zu sitzen, das bedeutet mir?
Unglaubliches Glück, selten Langeweile und tiefste innere Befriedigung.
Ferien mache ich, wenn nicht in Schleswig-Holstein, dann in?
Bali, weil ich nicht wusste, wie weit es weg ist.
Man fliegt lange, ne?
Ja.
Dubai umsteigen oder?
Ja, oder in Doha. Und.
Das Schrägste, was ein Künstler mal in seiner Garderobe haben wollte, war?
Unendlich viel Coca-Cola Light. Wenn man so viel getrunken hätte an einem Abend, wäre man aus dieser Garderobe nicht lebend rausgekommen.
Nach den Silben Coca kam ich jetzt ein bisschen ins Schwimmen, aber okay, Gott sei Dank. Zum Einschlafen höre ich?
Joni Mitchell.
Dieser Star ist trotz Einladung immer noch nicht zum Festival gekommen.
Cecilia Bartoli.
Und diesen möchte ich unbedingt noch eine schicken.
Cecilia Bartoli.
Ich denke, sie hat schon eine gekriegt.
Achso, dann habe ich die Ed Sheeran.
Wow. Darf ich mir auch jemanden wünschen? Oder?
Natürlich.
Bruce Springsteen. Ging jetzt sowas? Nee, ne? Nicht so.
Meint das Privileg des Intendanten ist es ja, seinen eigenen musikalischen Geschmack durchzusetzen. Und Bruce Springsteen war nie meine Welt. Aber es gibt eine ganze Menge. Ich würde auch wahnsinnig gerne. Sagen Sie doch einfach Paul McCartney.
Nee, möchte ich nicht. Dann lieber Ed Sheeran. Ich war letztens beim Ed Sheeran-Konzert in Galway, Irland. Es war großartig. Der würde gut hierher passen tatsächlich.
Ja.
Aber der ist gut gebucht momentan.
Ah, John Legend würde ich auch nehmen.
Auch toll, ja.
Da fallen uns ein paar ein.
Oh,
wir gehen jetzt noch ein Bier trinken und dann machen
trinken
wir
Sie Bier? Sie haben noch nie meine Jeans.
Ich trinke Dithmarscher. Natürlich,
ach,
natürlich großartiges Bier aus Schleswig-Holstein.
Und Sie haben wirklich keine Jeans?
Ich habe keine Jeans. Ich besitze keine Jeans.
Und ich sitze hier in der Lotter-Jeans wirklich mit Löchern.
Ist mir auch schon aufgefallen.
Mir doppelt und dreifach peinlich. Aber ich dachte, es ist ja ein Festival für alle, also auch für mich. Christian Kuhn, ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben ganz große Lust gemacht. Wir haben viel über Sie erfahren. Freuen uns auf dieses Schleswig-Holstein Musikfestival. Gehen nicht nur zu Harry Potter in die Royal Albert Hall, die Holstenhallen in Neumünster, sondern auch gerne zu Franz Schuberts Unvollendeter und lassen Klarinettenmusik von Sabine Meyer auf uns wirken. Das und vieles mehr. Ich wünsche Ihnen ein tolles Festival.
Vielen herzlichen Dank.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.